Ich möchte hier heute Morgen an dieser Stelle einfach nochmal anknüpfen an das, was wir schon bereits am letzten Sonntag angesprochen hatten. Und das Thema soll sein, alles neu. Und wir hatten ja diejenigen, die hier waren, ihr wisst, wir hatten darüber uns das angesehen, diese gewaltige Verheißung. Wir sind privilegiert. Wir wissen, wie die Geschichte ausgehen wird. Und zwar haben wir uns das angesehen, Offenbarung 21, Vers 5. Ganz am Ende des Buches, wie die Geschichte aufhört, sie hört auf damit, dass gesagt wird, wo Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und was so ein unglaublich kraftvoller Ausdruck ist, was Erlösung bewirkt und dass Erlösung eben von nichts Halt macht. Und ich meine, was für ein privilegiertes Leben haben wir. Und deswegen so ein Beginn eines neuen Jahres kann auch so ein Neuanfang sein, wo wir dieses Neue, was Gott tun möchte, immer wieder erfahren. Wo wir neu durchstarten mit Gott und uns neu ausrichten. Aber wisst ihr, das Gute ist, dass wir nicht auf ein neues Jahr warten müssen, um neu anzufangen. Und ich möchte mit einer Stelle hier anfangen in 2. Korinther. Da sagt Paulus, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Und er zitierte eine Stelle aus Jesaja, aus dem Propheten. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und was faszinierend ist, wenn wir uns über diesen Ausdruck eines Tages Gedanken machen, uns bewusst machen, was eigentlich diese Aussage, die wir hier von Paulus gehört haben, was das eigentlich auch bedeutet. Wenn er sagt, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils, das bedeutet, jeder Tag ist ein Zeitabschnitt, ein neuer Zeitabschnitt, wo wir seine erlösende Kraft erfahren können. Und der Tag spricht eben von dem Heute. Jeder Tag gibt uns eine neue Gelegenheit. Es ist wirklich so, dass von all den Zeiteinheiten, die Gott gesetzt hat in seiner Schöpfungsordnung, ist der Tag die bedeutendste. Und wisst ihr, Neujahrsvorsätze sind gut, aber noch entscheidender sind eben Tagesvorsätze. Das ist noch viel wichtiger. Es sind diese kleinen Etappen, die uns helfen, große Ziele zu erreichen. Und Gott weiß das. Gott weiß, wie wir funktionieren. Und er hat uns diese Zeiteinheit des Tages gegeben. Stell dir einmal vor, es würde keine Nacht geben und es wäre immer Tag, es wäre immer gleich. Wenn es nicht diese Unterbrechung geben würde. Stell dir das einmal vor, was das für ein Leben wäre. Bist du schon mal ins Bett gegangen, entmutigt und du bist aufgestanden und du warst froh, es ist ein neuer Tag? Und Gott weiß das auch. Er weiß, was unsere Seele braucht. Und Psalm 30 sagt das ganz klar. Der Psalmist sagt im Vers 6, am Abend kehrt Weinen ein, doch am Morgen ist Jubel da. Der Abend ist die Zeit der Kämpfe. Und vielleicht ging es dir manchmal so, du hast gedacht, Mann, was für ein Tag. Ich wünschte, er wäre längst vorbei. Das war ein Tag mit viel Druck, mit viel Anfechtungen, mit vielen Problemen. Und da warst du nur froh, dass du das Licht ausmachen konntest, sagen, Schluss aus. Und der neue Tag, er kam. Der Morgen war da und es war ein Neuanfang. So hat Gott es gedacht. Wie gut ist es, dass wir immer wieder einen neuen Tag haben, um neu anzufangen. Dieses Prinzip des Tages ist faszinierend, weil davon kann man immer und immer und immer wieder lesen. Jesus sagte zum Beispiel, Lukas 9 sagte er, als er zu seinen Jüngern sprach über die Nachfolge, wer mir nachkommen will, der nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Nachfolge ist täglich. Es ist die tägliche Entscheidung, Jesus an erste Stelle zu setzen und ihm nachzufolgen. Oder wenn es heißt im Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Gott möchte jeden Tag neu zu dir sprechen. Wir können nicht leben von dem, was gestern war. Das sind schöne Erinnerungen, aber wir müssen von dem Neuen leben, was Gott tut. Denk an das Manna in der Wüste. Israel sollte jeden Tag neu ausgehen und das Manna aufsammeln. Und wenn sie es nicht taten, wenn sie dachten, oh, ich heb mir was auf für morgen, für übermorgen, ich schaffe mir einen Vorrat an, dann war es verdorben. So ist das bei Gott. Bei Gott brauchen wir immer wieder das Frische. Und deswegen ergreifen wir die Gelegenheiten, die jeden neue Tag uns bietet und sagen, wie es in dem Psalm steht, Psalm 18, dies ist der Tag des Herrn. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ganz gleich, wie es, was gestern war, heute zählt. Und das ist es, was uns, ich denke, was Gott uns gegeben hat, auch in unserem Leben, dass wir jeden Tag neu durchstarten, mit neuer Hoffnung, mit neuer Erwartung, mit neuem Glauben. Und jemand, der dieses neue Durchstarten erlebte und der für uns ein großes Vorbild ist, ist Abraham. Und ich möchte heute einige kurzen Gedanken euch weitergeben über Abraham, weil es sehr inspirierend ist, wenn wir uns mit seinem Leben auseinandersetzen. Er wird nicht umsonst der Vater aller derer genannt, die glauben. Er ist unser Vorbild. Wir sollen in seinen Fußstapfen, heißt es, leben. Warum? Weil er war der erste Herausgerufene. Er war der erste, der den Ruf Gottes hörte und vernahm, wo Gott sagte, gehe. Er war der erste Nachfolger. Er war der erste, der dem Ruf Gottes folgte, Folge leistete und wurde so zum Vorbild von all denen, die im Glauben leben. Was können wir von Abraham lernen? Dann möchte ich hier 1. Mose 12, im Vers 1, dort heißt es, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Vaterschaft, Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was für eine gewaltige Verheißung, die Abraham bekam von Gott. Und es fing alles an mit diesem Auftrag, gehe. Und hier sind einige Dinge, die wir lernen können von Abraham. Gerade am Anfang dieses Jahres, wo Gott uns ermutigen möchte, uns in Bewegung zu setzen und Schritte wieder ganz neu zu gehen, Neuanfänge zu wagen. Das Erste, was wir lernen können, ist, wir lernen, dass wir das Alte im Glauben hinter uns lassen müssen. Das ist das Allererste, was wir lernen von Abraham. Und wisst ihr, Abrahams Familie, seine Herkunft, seine Verwandtschaft, sein soziales Umfeld, das war alles andere als gesegnet. Das vergessen wir manchmal. Wir denken, er war der große privilegierte Mensch, den Gott dann rief, weil er so privilegiert und so gut gestellt war und dann Gott gebrauchen konnte. Im Gegenteil, du siehst in der Familie Abrahams eine ganze Menge Anzeichen des Gegenteiligen als des Segens, des Fluches. Er kam aus der Stadt Ur. Das war damals ein Zentrum des Okkultismus. Sein Bruder starb vorzeitig. Seine Frau konnte keine Kinder bekommen. Und es gab einige ganz interessante Anzeichen in seiner Geschichte, dass es eine dysfunktionale Familie war. Ja, wer weiß, was eine dysfunktionale Familie ist? Vielleicht kommst du aus einer dysfunktionalen Familie. Das kann gut sein. Es gibt viele dysfunktionale Familien in dieser Zeit. Und Abraham hatte die schlechtesten Voraussetzungen. Er war nicht in der Pool-Position des Lebens. Er war nicht ganz vorne, sondern er war ganz, ganz hinten. Und das Starke ist, das Beeindruckende ist, dass das alles hielt Gott nicht davon ab, durch diese Familie Geschichte zu schreiben und ihn zu einem Segen zu setzen für den Rest der Welt. Abraham war eine Demonstration von Gottes unbegrenzten, erlösenden Fähigkeiten. Aber bevor Abraham zum Segen gesetzt werden konnte, musste er eben eines tun. Er musste bereit sein, das Alte und alles, was ihm Identität verlieh und Vertrauen und Sicherheit gab, hinter sich lassen. Es ging nicht anders. Gott sagte, verlasse dein Land. Das Land spricht von nationaler, von kultureller Identität. Er sprach, verlasse deine Verwandtschaft. Das spricht von einer sozialen Identität. Und verlasse das Haus deines Vaters. Und das bedeutete auch finanzielle Sicherheit. Das bedeutete all das, was uns Menschen wichtig ist. Und ich sage nicht, dass um Gottes Willen zu tun, wir irgendwie unsere Familienverhältnisse oder unsere Freundschaften hinter uns lassen. Gar nicht. Aber wir sehen, dass, um in das Neue zu gehen, um Gottes Absichten zu erfüllen in unserem Leben, ist es wichtig, dass man bereit ist, das Alte innerlich, geistig zu verlassen, um eine neue Identität in Gott anzunehmen. Und das ist das, was wir zweitens, was wir lernen können von Abraham. Wir lernen, dass wir das Neue im Glauben ergreifen müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest hier über Abraham. Gott sagte zu ihm, gehe in das Land, was ich dir zeigen werde. Das heißt, bevor Gott ihm sagte, wo er hingehen sollte, sollte Abraham losgehen. Ich glaube, wir verstehen gar nicht diese Dramatik, die darin liegt. Gott sagt zu Abraham, geh. Und Abraham sagt, ja, wohin denn? Ich werde es dir zeigen. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Er sollte sich in etwas Neues hineinbewegen, von dem er nicht genau wusste, was es eigentlich war. Und wisst ihr, wenn wir über das Neue reden, Gott möchte etwas Neues tun oder Gott schenkt dir einen Neuanfang. Das Neue ist neu. Das Neue hat etwas Unbekanntes. Wenn es etwas Neues ist, ist es eben noch nicht da gewesen. Und so geht es eben oft auch im Leben. Gott möchte auch uns ermutigen in dieser Zeit. Wir sollen uns aufmachen und er sagt, gehe. Es ist aber nicht immer so klar, wohin, was und wie. Kennst du das? Da ist ein Drängen in dir, du merkst, es ist Zeit, das Alte zu verlassen, um etwas Neues in Angriff zu nehmen, einen neuen Lebensabschnitt zu beschreiten. Und wenn du gefragt wirst, ja, was ist denn das? Wo gehst du denn hin? Was machst du? Ich weiß es nicht. So ging es Abraham. Gott wollte eben, und das ist ja das Ganze, was wir hier mitschwingt, Gott wollte, dass Abraham das Unvorhersehbare, das Unbekannte ergreift. Und das ist Teil vom Leben im Glauben. Wir denken oftmals, Gott, Glauben, das ist alles so locker und alles so klar. Und das ist alles so gesetzt. Und Glauben, da ist alles so ohne Spannung, ohne Herausforderung. Aber ich sag dir, im Glaubensleben, da gibt es stets eine unbekannte Komponente. Glauben ist Wagnis. Glaube buchstabiert man R-I-S-I-K-O. Das sind die Buchstaben, die man nimmt. Weil Glaube hat immer dieses Element des Ungewissen. Es hat immer dieses Element des Risikos. Das ist das, was Abraham hier erlebte. Und deswegen warte nicht darauf, bis alles ganz klar und sicher ist. Es wird nie so sein. Es ist besser, im Glauben etwas zu wagen und dabei möglicherweise einen Fehler zu begehen, als vor lauter Sorge, was falsch zu machen, sich nicht vorwärts zu bewegen. Das ist so. Alles, was auf dieser Welt errungen wurde, alle Errungenschaften, Erfindungen, alles, was bewegt wurde und verändert wurde, geschah nur dadurch, dass Menschen etwas wagten. Und ist das nicht eine Herausforderung an uns sicherheitsverliebten Menschen? Wir sind gerade in unserer westlichen Kultur, gerade in der deutschsprachigen Welt, besonders in der Schweiz. Die Schweiz ist besonders bekannt dafür, für das Land der Versicherungen zu sein, der Absicherung. Und das ist eine Herausforderung. Ich bin mir sicher, dass Debbie, dass die Menschen eben in Mittelamerika, Lateinamerika, die haben nicht so viele Sicherheiten vielleicht, nicht so viele Dinge, wo alles so gesetzt ist. Es sind Unsicherheiten. Und das macht sie eben auch in einer gewissen Weise locker und entspannt. Es ist eine Herausforderung. Und ich sage euch, wenn wir mit Gott vorwärts gehen wollen, wenn wir in dieses neue Jahr gehen wollen, wenn wir Gottes Wunder erleben wollen, wenn wir ihn erfahren wollen, persönlich oder als Gemeinschaft oder auch in diesem Land, dann wird es nur gehen, wenn wir bereit sind, wie Abraham, loszuziehen, geistlich gesprochen, selbst wenn es bedeutet, nicht zu wissen, wie alles laufen wird. Glaube buchstabiert man R-I-S-I-K-O. Und ich kann euch sagen, persönlich in unserem Leben, Judith, in meinem Leben, es gab immer wieder diese Augenblicke. Ich sage euch, ich könnte euch Geschichten erzählen. Wir sind ja auch, haben Südafrika gelebt, 10 Jahre, wie wir dorthin gekommen sind. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Wir wussten fast nichts. Wir wussten nur, wir hatten eine Einladung und wir hatten nie über Afrika nachgedacht. Wir hatten über alle möglichen Teile der Welt nachgedacht, nie über Afrika. Und da führte Gott das so, dass wir jemanden trafen, der aus Südafrika kam, hier in der Schweiz. Wir wurden eingeladen, dorthin zu kommen. Wir hatten kein Geld, nichts, gar nichts. Ich kann euch sagen, wir hatten nicht mal Geld, um uns ein Ticket darunter, ein One-Way-Ticket zu kaufen. Das ist das, was wir dann schließlich im Glauben hatten, ein One-Way-Ticket. Ein Ticket, was uns runterführte. Und erst als wir dort ankamen, wir wussten nicht, was uns erwartet, ging einfach eine Tür nach der anderen los. Gott fing nicht an, hier schon uns das zu geben, sondern erst als wir dort ankamen. Wir fühlten uns genauso, wie Abraham sich damals gefühlt haben musste, als Gott ihm sagte, gehe, ich werde dir zeigen. Und so war es immer. Unser Kommen hier in die Schweiz, ich meine, mit viel Wagnis ist das verbunden gewesen. Ihr könnt euch das gar nicht, vielleicht nicht vorstellen, aber es ist ein Wagnis, Bestehendes zu verlassen. Etwas, was man sich aufgebaut hat, hinter sich zu lassen und in etwas Neues zu gehen. Und es war nicht alles gesetzt. Aber wisst ihr, Gott macht immer alles wunderbar. Aber erst, nachdem wir uns im Glauben aufgemacht haben. Und das war auch bei Abraham so. Und da fragst du dich vielleicht, ja, das ist was für junge Leute, für junge Menschen. Aber denk an Abraham. Wir wissen, Abraham war 75 Jahre alt. 75 Jahre alt, als er den Auftrag kam, alles loszulassen. Alles hinter sich zu lassen. Alles Vertraute, alle Sicherheiten. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, Abraham wurde auch ein bisschen älter, 175 Jahre. Das war vielleicht also die Mitte seines Lebens. Aber dennoch, überleg mal, nehmen wir an, Frieda, 90 Jahre alt, als Frieda 45 Jahre alt gewesen wäre, hätte Gott gesprochen, Frieda, zieh los. Du und dein Josef zieht ans Ende der Welt. So wäre das gewesen. Und ich sag dir, Alter spielt bei Gott. Ich habe Teenager, junge Leute, Leute in den 20ern kennengelernt, die lebten ein Rentnerdasein schon in jungen Jahren, wagten überhaupt nichts. Und dann habe ich ältere Leute kennengelernt, 70, 80-Jährige, die waren so flott unterwegs mit Gott, möchte ich einmal sagen. Flott mit Gott. Und deswegen, Alter spielt keine Rolle bei Gott. Denk an Josua, an Kaleb, Menschen, die durch dick und dünn gegangen sind, durch die Herausforderung des Lebens der Wüste. Sie waren diejenigen, die Kaleb sagte, ich bin so, hab so einen Biss wie eh und je, gib mir diesen Berg, gib mir dieses Gebiet. Er war immer noch dabei, unterwegs zu sein mit Gott. Und an Abraham sehen wir, Gott ist nie fertig mit uns. Es gibt immer etwas Neues und deswegen sollten wir als Christen keine langweiligen Stubenhocker sein. Wir sollten nicht beamtisch denken, wir sind keine Staatsbediensteten und nichts gegen diesen Job oder diese Berufsgruppe einzuwenden. Aber wir sollten nicht so denken wie ein Beamter, verwalten oder einfach nur auf Sicherheit aus sein. Menschen, die sich für den sichersten Weg mit dem geringsten Widerstand entscheiden, sondern wir sollten Menschen sein, die bis zum Ende ihres Lebens lernfähig sind und weit und kreativ denken und sich herausfordern lassen. Weil das ist das, wo wir erleben werden, wie das Reich Gottes zunimmt und in Kraft kommen kann. Es ist nie zu spät, radikale Glaubensschritte zu gehen und sich gebrauchen zu lassen von Gott. Und ich möchte uns alle ermutigen, egal wo du stehst in deinem Leben, wie alt du bist, er hat noch etwas vor. Bis zum letzten Atemzug möchte er dich gebrauchen. In einer gewissen anderen Kapazität, in einer anderen Form. Du hast andere Reserven natürlich. Aber Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Geh nochmal ein Wagnis ein. Lass dich nochmal von Gott in diesem Jahr rufen und herausfordern. Und vielleicht sagt er zu dir, geh. Du sagst, ja wohin? Ich werde es dir zeigen. Ich werde dich führen. Gehe, setz dich im Glauben in Bewegung. Und das ist radikal. Die Frage ist, die uns noch am Ende dieser Botschaft hier heute Morgen auch beschäftigen soll. Was verursachte diesen Glauben in Abraham? Was sorgte dafür, dass Abraham in diesem Alter, in dieser Lebensphase, in der er war, solch einen Biss hatte? Was braucht es für das Neue eigentlich? Was braucht es, um diesen neuen Schritt zu gehen und auch diese Ungewissheiten, dieses Risiko einzugehen. Und ganz interessant ist, wenn man diese parallele Beschreibung, die Geschichte von Abraham in der Apostelgeschichte liest. Und da möchte ich mit euch ganz kurz, nur einfach so als kurze Gedanken, in diese Botschaft des Stephanus gehen, die er richtet an die Juden der damaligen Zeit. In Apostelgeschichte 7, da lesen wir, so fängt er seine Rede an, als er sich verteidigen muss, warum er denn an Jesus Christus glaubte, warum er die Wunder tat, warum er diese radikalen Dinge so auslebte. Er sprach, ihr Brüder und Väter hört, ich lese von Vers 2, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Hier sind drei Dinge in diesen Versen, in diesem Abschnitt genannt, wo Stephanus sagt, was den Glauben Abrahams eigentlich ausmachte, warum er diesen Glauben hatte. Nummer eins, er hatte eine Begegnung mit Gott. Und das lesen wir, Stephanus sagt das, Abraham begegnete dem Gott der Herrlichkeit. Abraham konnte diesen radikalen Glaubensschritt gehen in das Neue und auch so radikal, einfach ohne zu wissen, wohin er hinkommt, weil er dem Gott der Herrlichkeit begegnet war. Bist du dem Gott der Herrlichkeit begegnet? Und wenn es heißt, der Gott der Herrlichkeit, dann redet das davon, dass man Gott nur nicht nur verstandesmäßig erfährt, sondern dass man ihn in der Kraft seiner Gegenwart erlebt. Das ist der Gott der Herrlichkeit. Es war für ihn wie eine neue Geburt. Und es muss in unserem Leben, zumindest einmal, muss ein Moment kommen, wo wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut und dass er uns begegnet ist. Ohne dieses Zeugnis in unserem Herzen werden wir nicht diesen radikalen Glauben kennen. Du kannst nicht leben auf der Grundlage des Glaubens deiner Eltern. Die können dich dorthin führen. Du kannst nicht auf Grundlage von Büchern, was andere erlebt haben, an Gott glauben. Das hilft. Aber Gott möchte uns selbst dieses Zeugnis geben und diese Begegnung mit ihm geben. Es war unleugbar für ihn. Zweitens, er hatte eine Verheißung von Gott. Und das lesen wir in Vers 3. Gott sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Das alles Entscheidende ist, für das, was wir für Gott tun, hat Gott gesprochen. Hat Gott gesprochen. Wenn Gott gesprochen hat, dann kannst du mutig sein. Wenn Gott nicht gesprochen hat, dann sind wir vorsichtig. Aber wenn Gott gesprochen hat, dann wagen wir Großes. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil wir wissen nicht immer, ja, mache ich mir was vor oder hat Gott wirklich gesprochen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, weil je mehr wir uns hineindenken in das geschriebene Wort, desto sicherer werden wir in dem, was Gott tun möchte, wie er sich offenbart hat. Drittens, er ließ sich bewegen von Gott. Und das lesen wir hier in Vers 4. Es heißt hier, Stephanus sagt uns, Abraham ging aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da siedelte Gott Abraham, heißt es hier, in dieses Land um. Gott bewegte Abraham. Worüber er spricht, ist, er spricht davon, dass der Geist Gottes uns bewegen muss. Ein Wandeln im Glauben ist immer ein Wandeln im Geist. Ja, das sagt Paulus ja ganz klar. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Galater 5 zum Beispiel. Weil der Geist Gottes ist quasi wie der Sauerstoff für das geistliche Leben. Es ist lebensnotwendig. Und ich könnte euch ja mal fragen, wir könnten diesen Test einfach jetzt einmal auch ausführen. Wie lange schaffst du es, ohne Sauerstoff zu leben? Manche schaffen es ein bisschen länger, manche weniger lang. 8 Sekunden hast du, Camilla. Okay, 8 Sekunden. Ja, und wenn du üben würdest und trainieren würdest, du wahrscheinlich noch mehr schaffen. Ja, es gibt ja diese Apnoe-Taucher, die das so richtig exzessiv betreiben, ohne Sauerstoffgerät, Sauerstoff vorzutauchen. Die tauchen in extreme Tiefen und bleiben unter Wasser. Die schaffen 6 Minuten, 8 Minuten vielleicht. Ungefähr, das ist schon extrem. Minuten. Aber dann ist auch für sie Schluss. Aber egal, wie lange du es schaffst, sicher ist, ohne Sauerstoffzufuhr kannst du es nicht lange schaffen. Und ohne den Geist Gottes, ohne der Zufuhr des himmlischen Sauerstoffs, werden wir unser Glaubensleben auch nicht lange ausüben können. Wir werden geistlich vergehen. Wir werden geistlich verkrüppeln, das ist so. Ohne den Geist Gottes wird alles Leben von dem Geist dieser Welt erstickt. Und deswegen sollen wir uns auch so oft wie möglich von ihm erfüllen lassen. Deswegen warte nicht auf den nächsten Sonntag, um erfüllt zu sein in Gott. Fange deinen Tag an, um richtig gut durchzuatmen, Sauerstoff aufzunehmen, um bereit zu sein für den Tag. Lass dich so oft wie möglich von ihm erfüllen. Die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie steigen auf, heißt es dort in Jesaja, wie Adler. Es heißt dort auch, junge Männer, junge Menschen ermüden und ermatten, aber die auf den Herrn hoffen. Das heißt, wahre geistliche Kraft kommt nicht dadurch, dass wir natürliche Kraft einsetzen, sondern indem wir alle unsere Hoffnung, alle unsere Erwartungen auf das Leben, was Gott gibt, setzen, auf den Geist Gottes. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, so oft wie möglich euch erfüllen zu lassen. Paulus sagt, werdet voll Geist. Jeden Tag neu sagen wir, Geist Gottes, wir brauchen dich. Du bist wie der Sauerstoff in der Luft, den ich brauche zum Atmen. Ohne dich kann ich nicht. Und dann startest du diesen Tag. Bist du dabei? This is the air I breathe.